Willkommen bei den philosophischen Brocken. Heute mit dem Auftakt einer dreiteiligen Serie über den Bildungsbegriff. Zu diesem Bildungsbegriff gab es eine Diskussionsrunde namens Dialektos am Philosophischen Institut in drei Teilen. Sie hören hier ausgewählte Ausschnitte dieser Diskussion und die heutige Sendung wird sich den verschiedenen Positionen des Bildungsbegriffs widmen.
Peter Strasser, ein Grazer Philosoph, hat die maximale Verweigerungsposition gewählt und hat gesagt, wir als Bildungsvertreter für Autonomie und Selbstdenken sind immun gegen diese fürchterlichen Attacken von der Außenseite, die uns nur verkaufen wollen, die in Wirklichkeit nur beinharte Wirtschaftlichkeit haben wollen. Wir müssen an der Stelle voll die Barriere aufnehmen, müssen alles das verweigern, was an Nützlichkeit ist. Und die Sonja Rienhofner sagt, nicht zu Unrecht, also der eine Satz, den will ich sozusagen dreimal unterstreichen, sagt, Bildung zu offerieren, ohne dabei auch den Ausbildungsaspekt und die sich Bildenden auch als potenzielle Jobsucherinnen und Erwerbstätige vor Augen zu haben, ist verantwortungslos.
Bildung und Philosophie können die Leute außerhalb der Universität alle lernen, sogar besser. Zum Teil ist überhaupt nicht so, dass die produktivste Philosophie an den Universitäten passiert. Und das ist die Chance für die allerkonservativste, lächerlichste, bildungsgut, humanistisch verblasene Art von Philosophie, die es überhaupt nur geben kann. Und zwar ich bin eigentlich ganz dagegen, den Begriff Humanismus so negativ zu verwenden. Es ist auch gar nicht so gemeint. Gemeint meine ich jetzt einen Bildungsbegriff, der davon lebt zu sagen, wir wissen, was das ist, wir wissen, was die wichtigen kanonischen Texte sind, wir wissen, was die Ideale sind und eigentlich geht es uns darum, das zu hüten und zu vermitteln.
Eine scharfe Unterscheidung zwischen dem, was hier jetzt immer negativ gekommen ist als humanistisches Bildungsideal, auch wenn du sagst, du meinst es nicht negativ, wenn damit gemeint ist, ein Wissen um seiner selbst willen, so würde ich sagen, das muss auch hier erhalten bleiben. Ich möchte ganz speziell diesen Punkt noch einmal stark machen, dass man den Luxus, das ist nicht nur ein Luxus, so das ist eine Notwendigkeit für die Gesellschaft, dass es einen Bereich gibt, den man nicht anwenden kann.
Also man erwartet sich immer was davon, wenn man sagt, man will Bildung als Selbstzweck betreiben. Ja? Und ich glaube, dass vielleicht wichtig wäre, sich zu überlegen, was man sich davon erwartet.
Was soll die Bildung sein, wenn sie mehr als Ausbildung sein soll? Und ich denke mir schon, also ich würde mir wünschen, dass sie mehr ist als Ausbildung. Und ich denke mir, es kann nicht nur so etwas wie ein Recht auf Bildung geben, sondern letztendlich muss die Bildung auch einen Moment in sich beinhalten, das ähnlich wie die Künste zweckfrei ist. Das leisten, sondern es muss eben so die Freiheit auf Reflexion prinzipiell ermöglicht sein.
Der Dekan hat mir 20.000 Euro zur Verbesserung der informatischen Infrastruktur am Institut für Philosophie zugewiesen. Ja? Gedenke, das philosophisch einzusetzen. Und ich wehre mich vollständig dagegen, zu sagen, dass ich nicht zweckfrei bin. Ich bin vollkommen zweckorientiert damit und gleichzeitig vollkommen zweckfrei. Ich werde mir das sozusagen einfallen lassen.
Bildungsfanatiker wird bisweilen ein Mensch genannt, der dem Schul- bzw. Buchwissen zu großen Wert beimisst. Bildungsphilister, von Rudolf Heim stammendes Wort, das Friedrich Nietzsche populär machte durch seine Streitschrift David Strauss, der Bekenner und der Schriftsteller. Bildungsprotz, scherzhafte oder abfällige Bezeichnung für einen Menschen, der mit seinem Schul- und Buchwissen prunkt.
Was soll die Bildung sein, wenn sie mehr als Ausbildung sein soll? Und ich denke mir schon, also ich würde mir wünschen, dass sie mehr ist als Ausbildung. Und Ich denke mir, es kann nicht nur so etwas wie ein Recht auf Bildung geben, sondern letztendlich muss die Bildung auch einen Moment in sich beinhalten, das ähnlich wie die Künste zweckfrei ist.
Und das ist die Chance für die allerkonservativste, lächerlichste, bildungsgut, humanistisch verblasene Art von Philosophie, die es überhaupt nur geben kann. Und zwar mit meiner, ich bin eigentlich ganz dagegen, den Begriff Humanismus so negativ zu verwenden. Es ist auch gar nicht so gemeint. Gemeint meine ich jetzt einen Bildungsbegriff, der davon lebt zu sagen, wir wissen, was das ist, wir wissen, was die wichtigen kanonischen Texte sind, wir wissen, was die Ideale sind, und eigentlich geht es uns darum, das zu hüten und zu vermitteln.
Sie haben also, man erwartet sich immer was davon, wenn man sagt, man will Bildung als Selbstzweck betreiben, ja. Und ich glaube, dass vielleicht wichtig wäre, sich zu überlegen, was man sich davon erwartet.
Der Dekan hat mir 20.000 Euro zur Verbesserung der informatischen Infrastruktur am Institut für Philosophie zugewiesen, ja. Gedenke, das philosophisch einzusetzen. Und ich wehre mich vollständig dagegen, zu sagen, dass ich nicht zweckfrei bin. Ich bin vollkommen zweckorientiert damit und gleichzeitig vollkommen zweckfrei. Wir haben ja das sozusagen einfallen lassen.
Eine scharfe Unterscheidung zwischen dem, was hier jetzt immer negativ gekommen ist als humanistisches Bildungsideal, auch wenn du sagst, du meinst es nicht negativ, Wenn damit gemeint ist, ein Wissen um seiner selbst willen, so würde ich sagen, das muss auch hier erhalten bleiben. Ich möchte ganz speziell diesen Punkt noch einmal stark machen, dass man den Luxus, das ist nicht nur ein Luxus, so das ist eine Notwendigkeit für die Gesellschaft, dass es einen Bereich gibt, den man nicht anwenden kann.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, das sind in dieser Sendung Fritz Penkner und
Esther Ramhatter,
sitzen gerade auf der Uni, und auf der Uni, das ist gewissermaßen dort, wo die Bildung zu Hause ist oder auch nicht. Man vergisst zeitweilig oder des Öfteren, wenn man darüber redet oder über Bildung, dass Bildung auch keine platonische Idee ist und auch keine angeborene Idee, die jedem irgendwie von Geburt an inheriert, oder eine Tendenz, die sich im Menschen einfach so entwickelt wie der Haarwuchs oder irgendetwas Ähnliches. Ja, wo ist die Bildung zu Hause?
Ja, dem Haarwuchs und ähnlichen Phänomenen, denen ist man ja irgendwie zwangsläufig ausgesetzt sein ganzes Leben. Mit dem Bildungsbegriff ist das vielleicht üblicherweise nicht so, dass man mit ihm ständig konfrontiert wird. Leider ist die hochschulpolitische Situation momentan schon so, dass man Fragen der Bildung und Fragen der universitären Ausbildung nahezu genauso wenig aus dem Weg gehen kann wie den Umgang mit dem eigenen Haarwuchs. Und so hat sich an diesem Institut eine Gruppe zusammengefunden, die allmittwöchlich über das Thema Bildung mit dem Hintergrund auf die Hochschulreform diskutiert. Und Sie haben jetzt vorhin einen Ausschnitt gehört aus einer solchen Diskussion.
Und eine der großen Hauptfragen, die sich dann stellt, wo unser Haarwuchs herkommt, eigentlich nicht. Die Hauptfrage ist mehr, also man kann sich ja fragen, wo historisch die Bildung herkommt, und interessant ist, dass Bildung ja also erstens keine anthropologische Konstante ist, schon gar keine historische Konstante, und sich der Bildungsbegriff wie alles quasi entwickelt hat und eine Evolution hinter sich hat. Im deutschsprachigen Bereich ist dieser Begriff noch dazu um einiges mehr aufgeladen wie in anderen Ländern. In anderen Ländern gibt es einen derartigen Begriff wie Bildung im Deutschen gar nicht. Und interessant ist eben, dass diese Bildung oder die klassisch-humanistische Bildung, die ja hauptsächlich unter Bildung figuriert, ihre Wurzeln eigentlich aus der Spaltung hat, die zwischen Theologie und Weltlichkeit, also die Nachwehen der Reformation. Also in den Nachwehen der Reformation hat sich die Kirche sehr stark aus der Schulbildung zurückgezogen und die Schulen sind eben verstaatlicht oder verweltlicht worden. Und natürlich gab es da dann einen nicht zu kleinen Streit, was jetzt oder wie jetzt an diesen Schulen gelehrt werden soll. Und die maßgeblichen pädagogischen Richtungen, die sich eben im 18. Jahrhundert herausgebildet haben und die diesen Streit unter sich ausgemacht haben, waren eben die Philanthropinisten und die Neuhumanisten, also quasi die bürgerlichen Utilitätsdenker und das, was jetzt immer unter zweckfreier Bildung genannt wird. Und dieser Streit ist es im Wesentlichen, der eigentlich auch heute die Streitfragen rund um Bildung mit Zweck, ohne Zweck oder das Begriffspaar Bildung versus Ausbildung immer noch bestimmt.
Ja, und jetzt lese ich eine Stelle von einem gebildeten Menschen zu dieser Frage, dieser zwei Richtungen vor. Ich zitiere aus Manfred Fuhrmann, Bildung, ein Reklamheft, das, wie man an der Uni immer wieder hört, für jeden erschwinglich ist, da es ein Reklamheft ist. Und ich zitiere, weil ich universitär erzogen bin und daher dazu erzogen und gebildet bin, zu zitieren. Also Seite 28. Der Hauptunterschied der beiden Richtungen bestand darin, dass die Philanthropinisten die Hinwendung zum bürgerlichen Leben, zur bürgerlichen Lebenspraxis zum leitenden Prinzip erhoben, dass sie also bei allen Wissensgebieten an erster Stelle nach deren materiellem Nutzen fragten, während sich die Neuhumanisten ganz im Gegensatz hierzu stolz darauf zeigten, dass sie sich des Utilitätsdenkens überhoben, indem sie mit ihrem Glauben an die alten Griechen eine ideale Gegenwelt zur Wirklichkeit als ihr wichtigstes Studienobjekt propagierten.
Ich muss hier noch einmal einen kleinen Einwurf machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das korrekte Zitat, wie man es auf der Uni lernt, schon an sich Bildung ist. Das ist eigentlich ein Fachusus, der alle Fächer übergreift und sozusagen gebildet ist man, wenn man zwar zitiert, aber sozusagen unter Bildung fällt nicht, dass man auch alle bibliografischen Angaben machen muss. Aber was in diesem Zusammenhang vielleicht interessanter ist als Bibliografien, ist vielleicht die Tatsache, dass der Staat nicht ganz oder die Politik nicht ganz unbeteiligt war an der Entscheidung dieser Frage. Und es hat sich ja das humanistische Gymnasium durchgesetzt, vor allem im 19. Jahrhundert dann, also durch die Gymnasienreform. Und dieser Reflex gegen das Vernunftzeitalter, wie es geheißen hat, ist nicht unbedingt eine Sache, die sozusagen immer bildungsinhärent abgelaufen ist, beziehungsweise man kann nicht sagen, dass sich das humanistische Bildungsideal oder diese Bildung durchgesetzt hat aus dem einfachen Grund, weil es einfach stimmiger ist oder in sich abgeschlossener oder sozusagen eine immanente Tendenz zur Verwirklichung beinhaltet.
Also ich zitiere jetzt nicht mehr, da es meiner Bildung keinen Abbruch tut, wenn ich nicht zitiere. Der Neuhumanismus wurde überdies durch die Zeitumstände begünstigt. Die preußischen Staatsmänner, allen voran der Freiherr von und zum Stein, führten die Niederlage, die man durch Napoleon erlitten hatte, auf den Krämergeist, das egoistische Gewinnstreben breiter Kreise zurück. Sie forderten daher ein erzieherisches Programm, das der Jugend eine ideale Gesinnung einzupflanzen suche. Und hierfür schien nicht so geeignet wie die Griechenverehrung der Neuhumanisten.
Das heißt nun aber weiters, dass praktisch von Anfang an diese Form der Bildung schon eine radikale Abkehr von allem Alltäglichen und praktischem Umgang bedeutet hat, vor allem also wirklich eine Konstruktion einer Gegenwelt. Die Frage ist eben, wie das dann aussehen würde, wenn alle Leute wirklich nur so gebildet wären. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob dann der Philosophenstaat von Platon geschaffen wäre. Also es wäre vermutlich eher eine Gesellschaft, die an eine Irrenanstalt erinnert und weniger an einen gebildeten Staat.
Dann muss ich aber auf deinen vorigen Einwurf zurückkommen. Vielleicht gehört richtiges Zitieren doch auch zur Bildung. Denn offensichtlich sprichst du das Problem an, dass Bildung auch was mit Umgehen mit Wissen und Umgehen mit dem Wissen anderer Leute zu tun hat.
Aber das Zitieren in dieser Form wäre dann einfach nichts anderes als der psychologische Rettungsanker, der uns irgendwie noch in einer Wirklichkeit hält. Denn solange ich zitiere, weiß ich, oder dass ich mich sozusagen in meiner konstruierten, gebildeten, im wahrsten Sinne des Wortes, Gegenwelt befinde, sozusagen in meiner ideellen geistig-griechischen Gegenwelt. Wenn ich zitiere, weiß ich, dass ich dort bin und habe praktisch mit dem Zitat oder mit der Bibliografie den Anker in der Wirklichkeit. Wenn ich das nicht mehr weiß und nur mehr in Zitaten spreche, wenn ich nur mehr in Goethe-Sätzen spreche, dann bin ich wirklich ein Fall für die Irrenanstalt.
Die Wirklichkeit, in der dich das Zitat festhält, die besteht aber erfreulicherweise auch aus anderen Leuten und sie besteht aus Zwecken und Zusammenhängen. Und so könntest du das Zitat als eine Erinnerung daran ansehen, dass Bildung und der Umgang mit Wissen keine Angelegenheit ist, die sich nur in deinem Kopf abspielt, sondern die immer orientiert sein muss an anderen und an Zwecken in einem weiteren Sinn.
Eben, weil sonst ist keine Bildung, sonst ist Irrenhaus.
Was soll die Bildung sein, wenn sie mehr als Ausbildung sein soll? Und ich denke mir schon, also ich würde mir wünschen, dass sie mehr ist als Ausbildung. Und ich denke mir, es kann nicht nur so etwas wie ein Recht auf Bildung geben, sondern letztendlich muss die Bildung auch einen Moment in sich beinhalten, das ähnlich wie die Künste zweckfrei ist.
Der Dekan hat mir 20.000 Euro zur Verbesserung der informatischen Infrastruktur am Institut für Philosophie zugewiesen. Ja? Gedenke, das philosophisch einzusetzen. Und ich wehre mich vollständig dagegen, zu sagen, dass ich nicht zweckfrei bin. Ich bin vollkommen zweckorientiert damit und gleichzeitig vollkommen zweckfrei. Ich werde mir das sozusagen einfallen lassen.
Und das ist die Chance für die allerkonservativste, lächerlichste, bildungsgut, humanistisch verblasene Art von Philosophie, die es überhaupt nur geben kann. Und zwar ich bin eigentlich ganz dagegen, den Begriff Humanismus so negativ zu verwenden. Es ist auch gar nicht so gemeint. Gemeint meine ich jetzt einen Bildungsbegriff, der davon lebt zu sagen, wir wissen, was das ist, wir wissen, was die wichtigen kanonischen Texte sind, wir wissen, was die Ideale sind und eigentlich geht es uns darum, das zu hüten und zu vermitteln.
Eine scharfe Unterscheidung zwischen dem, was hier jetzt immer negativ gekommen ist als humanistisches Bildungsideal, auch wenn du sagst, du meinst es nicht negativ, Wenn damit gemeint ist, ein Wissen um seiner selbst willen, so würde ich sagen, das muss auch hier erhalten bleiben. Ich möchte ganz speziell diesen Punkt noch einmal stark machen, dass man den Luxus, das ist nicht nur ein Luxus, so das ist eine Notwendigkeit für die Gesellschaft, dass es einen Bereich gibt, den man nicht anwenden kann.
Ich will jetzt für mich aber keine eigene Wertung machen und mich weder zu den Utilitaristen noch zu den Humanisten schlagen. Das scheint mir momentan nicht wirklich opportun.
Ich will mich zwar schon auf eine Seite schlagen, aber ich glaube jetzt nicht laut.
Man kann sich ja trotzdem einmal anschauen, wer wo, wann vielleicht irgendwann einmal so einen eingefrorenen Bildungsbegriff schon kritisiert hat und dieser Bildungsbegriff stammt eben aus dem, also in der Form, wie wir ihn kennen, hauptsächlich aus dem Ende des 18. Jahrhunderts und eben aus dem bildungsbürgerlichen Zeitalter des 19. Jahrhunderts, wo aber witzigerweise auch der Fuhrmann schreibt, dass zu dieser Zeit das Ganze schon einen sehr anachronistischen Touch hatte. Also neben der Industrialisierung oder den industriellen Revolutionen immer noch auf oder an den Gymnasien quasi die Ilias und die Odyssee gepredigt werden. Ja, also erster Anlaufpunkt ist natürlich Ende 19. Jahrhundert schon Nietzsche, der eben den Herrn David Strauss ein bisschen auf die Schaufel genommen hat und für sein Bildungsphilistertum, also eben dieses Versessensein auf diese Bildung oder auf ein einfach akkumuliertes Wissen. Einer der witzigsten Kritiker in dieser Hinsicht war natürlich Robert Musil.
Wenn es sehr heiß ist und man einen Wald sieht, so singt man. Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben? Das geschieht mit automatischer Sicherheit und gehört zu den Reflexbewegungen des deutschen Volkskörpers. Je ohnmächtiger die von Hitze aufgequollene Zunge schon überall im Munde anstößt und je ähnlicher eine Haifischhaut die Kehle bereits geworden ist, desto empfindungsvoller reißen sie die letzte Kraft zu einem musikalischen Finish zusammen und beteuern, dass sie den Meister loben wollen, solange noch die Stimme erschallt. Dieses Lied wird mit der ganzen Unbeugsamkeit jenes Idealismus gesungen, den am Ende aller Leiden ein Getränk erwartet.
Also worauf sich Musil hier vor allem bezieht, ist diese Mischung von Politik und in gewisser Weise diese Mischung von Politik und vorgeblicher Zwecklosigkeit, da eben sozusagen diese Ideale nicht zuletzt aus dem Widerstand oder aus den Lehren resultiert, die man aus Napoleon oder aus der Niederlage gegenüber Napoleon gezogen zu haben glaubte. Ja, die schöne bildungsbürgerliche Attitüde in so einer Situation, so wie es Eichendorff auch schreibt, sofort wie ein Dichter zu singen zu beginnen und eben zu zitieren, wenn auch in diesem Fall ohne bibliografische Angabe. Musil hat nicht dazu geschrieben, von wer das ist. Aber dazu muss man eben gebildet sein, um zu wissen, woher dieses Zitat ist.
Ja, was machen wir da jetzt eigentlich? Wir tun recht gebildet. Wir beziehen uns nicht auf irgendwelche Griechen. Wir zitieren nicht die Ilias. Aber wir haben gerade Musil zitiert. Wie ist das mit Bildung? Wechseln einfach die Inhalte von Bildung, aber man kann so einem Bildungsbürgertum in Wahrheit nicht entgehen und wir können es heute immer noch nicht.
Wir lavieren irgendwie so durch mit einem speziellen Bildungsbegriff. Wir halten uns bisher jetzt an diesem speziell bürgerlichen Bildungsbegriff. In den Bildungsromanen schaut Bildung natürlich komplett anders aus. Da wird alles andere gemacht als zitiert. Die Helden der Bildungsromane brechen einmal mit allen Konventionen und also da besteht Bildung wirklich darin, mit den Konventionen zu brechen, die Überlieferung und Tradition einmal auszuschalten und sich sozusagen auf die eigenen Füße zu stellen und sich selbst zu bilden. Sozusagen, das wäre der revolutionäre Aspekt von Bildung, der irgendwie ein bisschen zu kurz kommt, der irgendwie immer vergessen wird. Wir bewegen uns jetzt da eigentlich in einem sehr behaglichen Bildungsbegriff.
Ja, und Hegel sagt, und es ist alles nicht wahr, und es ist alles nicht wahr.
Das heißt jetzt konkret auf die Bildungsromane bezogen, meint Hegel in den Vorlesungen über die Ästhetik 1818 bis 1829, um die Bibliografie zu vervollständigen. Denn das Ende solcher Lehrjahre besteht darin, dass sich das Subjekt die Hörner abläuft, mit seinem Wünschen und Meinen sich in die bestehenden Verhältnisse und die Vernünftigkeit derselben hineinbildet, in die Verkettung der Welt eintritt und in ihr sich einen angemessenen Standpunkt erwirbt. Mag einer auch noch so viel sich mit der Welt herumgezankt haben, umhergeschoben worden sein, zuletzt bekömmt er meistens doch sein Mädchen und irgendeine Stellung, heiratet und wird ein Philister so gut wie die anderen auch. Die Frau steht der Haushaltung vor, Kinder bleiben nicht aus, das angebetete Weib, das erst die einzige, ein Engel war, nimmt sich ungefähr ebenso aus wie alle anderen, das Amt gibt Arbeit und Verdrießlichkeiten, die Ehe Hauskreuz, und so ist der ganze Katzenjammer der übrigen da.
Ja, wo ist also der Platz des gebildeten Menschen? Ist der Platz des gebildeten Menschen in der Revolution oder ist der Platz des gebildeten Menschen zu Hause an Heim und Herd? Oder ist der Platz des gebildeten Menschen vielleicht gar doch die Universität?
Ein wenig polemisch oder um nicht zu sagen hinterfotzig, könnte man auch durchaus sagen, der Ort der Bildung ist in Weimar, auch wenn vielleicht jetzt gerade, wie es momentan in Weimar ausschaut, weiß ich gar nicht. Also in dieser Hinsicht bin ich sehr ungebildet. Aber sozusagen diese idealistische Bildungsidee haben wir nicht zuletzt den beiden Herren aus Weimar zu verdanken. Und das schreibt auch Fuhrmann, dass eben dieser neuhumanistische Zweig der Bildung großen Rückenwind aus Weimar bekommen hat und sich deswegen auch so gut durchsetzen konnte. Ja, der Ort der Bildung. Die Frage ist auch, ob Schriftsteller gebildet sein müssen oder ob es einfach nur zur Bildung gehört, Schriftsteller zu zitieren, vor allem in unseren Breitengraden, ob die Universität ein Ort der Bildung ist. Also wir sind immer noch gerade auf der Uni und ich spüre eher wenig von dieser anregenden ideellen Strahlung, die doch sonst immer von Bildung ausgeht.
Was für eine Art von Strahlung würdest du suchen? Die Bücher, die hier überall herumliegen, die strahlen offenbar nicht. Was brauchst du? Den sprühenden Geist eines Vortragenden, der dich inspiriert? Oder die Aussicht auf einen Beruf oder eine Verwendung für das, was du tust? Oder eine Befriedigung?
Eigentlich müssten ja diese Gemäuer schon von allein Bildung ausstrahlen, was angeblich, wenn im Fall Bildung an den Universitäten passieren sollte, was vielleicht auch so ist, müsste doch eigentlich rein materiell dieses ganze Gemäuer und alle Gebäude müssten schon so angereichert, also quasi bildungsradioaktiv angereichert sein, dass das von alleine schon strahlt.
Du hast offenbar vergessen, dass du vorhin schon gesagt hast, dass sich das Materielle nicht durchgesetzt hat. Die materialistische Sicht der Dinge musste dem Neuhumanismus weichen. Der lebt vielleicht noch immer in diesen Mauern.
Ja, aber da entsteht eben das nächste Problem, dass sich dieser Neuhumanismus nur allzu gerne und allzu oft eben auch hinter diesen Mauern versteckt und die Leute, die außerhalb dieser Mauern leben, nicht wirklich wissen, was da drin eigentlich passiert. Oder die Leute draußen glauben vielleicht, dass Bildung drinnen passiert und die Leute drinnen glauben, dass sie Bildung produzieren. Die Frage ist aber, ob die Leute draußen recht haben, ob die Leute drinnen recht haben.